Ich habe es heute früh schon angedeutet, als ich über die Motivation gesprochen habe, so eine Tagung hier auszurichten, dass es auch ein Bedürfnis gibt, eine begriffliche Reflexion dessen anzustellen, was wir als Freie Radios eigentlich machen. Und wenn es um Begriffe geht, dann liegt bei einem journalistischen Medium natürlich der Begriff der Öffentlichkeit sehr nahe. Heute über Öffentlichkeit und Gegenöffentlichkeit zu sprechen, hat auch so ein bisschen eine Vorgeschichte. Wir haben im letzten Jahr beim BFR-Kongress in Chemnitz über den Begriff der Gegenöffentlichkeit diskutiert. Da war der Ausgangspunkt, dass wir festgestellt haben, in den meisten Charters und Redaktionsstatuten von Freien Radios taucht der Begriff der Gegenöffentlichkeit auf. Aber es fällt auf, dass oft nicht inhaltlich gefüllt ist, was damit eigentlich gemeint ist. Es ist ein Stichwort und wir fanden es interessant, eigentlich ja, sich nochmal auf Spurensuche zu begeben, wie dieser Begriff historisch eigentlich entstanden ist und gefüllt worden ist. Und wir wollen das heute gewissermaßen noch mal grundlegender tun, als wir das im letzten Jahr in Chemnitz getan haben, indem wir den Begriff der Öffentlichkeit selbst unter die Lupe nehmen und auch so ein bisschen historisch schauen, wie hat sich Öffentlichkeit eigentlich entwickelt. Und dazu gibt es zwei Gäste hier auf dem Podium. Zum einen Thorsten Liesegang und zum anderen Jakob Heiner. Beide kommen nicht sozusagen originär aus dem Medium Radio oder aus freien Radios, haben aber beide doch damit zu tun. Thorsten Liesegang insofern, als dass er ein alter Veteran von Querfunk in Karlsruhe ist. Und Jakob insofern, als dass er immer wieder Gesprächspartner von Radio Korax gewesen ist, insbesondere wenn es um Kulturpolitik und Theater geht. Thorsten Liesegang lebt in Freiburg, ist dort aktiv im Saira Verlag, der ja so zwei Zentren hat, eben Freiburg und Wien, und wo einige Bücher erscheinen, die auch immer wieder eine Rolle im Programm von Radio Korax spielen. Außerdem hat er ein Buch veröffentlicht, das Anlass war, ihn hier einzuladen, Öffentlichkeit und öffentliche Meinung, Theorien von Kant bis Marx. Es ist eine ältere Publikation. Ich bin darauf aufmerksam geworden, weil er kürzlich in Freiburg beim Jour Fix des Saira Verlags einen Vortrag nochmal zu diesem Thema gehalten hat. Genau, er ist Autor. Wenn man sich so ein bisschen seine Publikationsliste anschaut, gibt es vielleicht so drei Themen, die da zentral sind. Einerseits eine philosophische Auseinandersetzung, ich denke, ja, in Engführung mit kritischer Theorie. Zum anderen eine Auseinandersetzung mit der frühen Phase des Bürgertums. Und zuletzt Verhältnis von Digitalisierung und Literatur taucht da immer wieder auf. Jakob Heiner ist freier Autor, Journalist. Schreibt zum einen für einige linke Tageszeitungen immer wieder Artikel. Er hat aber auch einen Schwerpunkt auf eine Auseinandersetzung mit Theater, schreibt unter anderem für die Zeitschrift Theater der Zeit. Genau, und auch in dem Zusammenhang haben wir uns auch immer wieder bei Radio Korax mit Jakob Heiner unterhalten, wenn es um aktuelle Entwicklung des Theaters einerseits geht, wenn es um ja auch eine Geschichte und Theorie des Theaters betrifft. Ich würde zum Einstieg euch beide gerne so ein bisschen fragen, was für euch eigentlich Anlass und Motivation ist, euch mit dem Begriff der Öffentlichkeit auseinanderzusetzen. Zunächst Thorsten, weil dein angesprochenes Buch ja auch schon älter ist. Was war da für dich Motivation und ist heute immer noch Motivation, ja, eine begriffliche Reflexion von Öffentlichkeit anzustrengen?
Anlass war für diese theoretische Beschäftigung, die auch diesem Buch vorausging, eine Erkenntnis, dass etwas nicht stimmt. Und dieses Nichtstimmen ist folgenreich gewesen. Und zwar hat das etwas mit dem Buch von Jürgen Habermas zu tun, Strukturwandel der Öffentlichkeit. Das war sein Habilitationsschritt, die auch im Umfeld der kritischen Theorie und des Frankfurter Instituts für Sozialforschung umstritten gewesen ist. Horkheimer hat das abgelehnt. Habermas hat sie publiziert 1962 und sie wurde zum Bibel der Studentenbewegung. Also wenn man so in dem Kreis der älteren, damals Aktiven fragt, dann haben dieses Buch alle gelesen. Und dieses Buch prägt, glaube ich, den Öffentlichkeitsbegriff bis heute in so einer liberalen, bürgerlichen Öffentlichkeit, aber auch in der Linken. Aber es stimmt nicht, was Habermas dort sozusagen vom Ursprung der bürgerlichen Öffentlichkeit behauptet. Und diese Feststellung, diese Beobachtung war Anlass zur Beschäftigung. Und jetzt nochmal dieses Thema aufzuwärmen, 15 Jahre nach der Publikation dieses Buches, war eigentlich die Erkenntnis, dass, wenn man sich die großen, ja, linken Projekte der Zeit anschaut, wie die Piratenpartei oder heute jetzt die Gruppe Extinction Rebellion, die in Freiburg beispielsweise sehr präsent ist, dann tauchen hier Öffentlichkeitsprojekte Begriffe auf, die eigentlich, glaube ich, über Habermas vermittelt aus der Frühzeit des Bürgertums kommen und die aber, das wäre meine These, die wir dann vielleicht auch noch später diskutieren können, notwendig scheitern müssen, weil die Voraussetzungen, die für einen solchen Öffentlichkeitsbegriff bestehen, müssten gar nicht existieren. Ja, und jetzt könnte ich das weiter ausführen oder ich könnte an dich weiter geben und wir könnten diesen Fragen später nochmal aufnehmen.
Ja, also zunächst meine Motivation speist sich sicherlich auch aus etwas Ähnlichem, was du gerade geschildert hast, einem Unbehagen an der bürgerlichen Öffentlichkeit und auch natürlich an deren Theoretisierung. Also die Kontroverse letztlich quasi zwischen Habermas und es gibt ja gewissermaßen ein Gegenbuch, also ein Buch gegen Habermas Strukturwandel, das ist das Balzac-Buch von Wolfgang Port. Das sind ja quasi gewissermaßen zwei verschiedene Theorien der Öffentlichkeit. Das hat mich auch schon immer interessiert. Nun ist aber quasi dieses Unbehagen an der Öffentlichkeit quasi erstmal auch eine Erfahrung, die ich selbst gemacht habe. Als jemand natürlich auch, der als Journalist arbeitet, gewissermaßen ja eigentlich Öffentlichkeit herstellen sollte, zugleich aber auch immer wieder quasi an die Grenzen und naja, auch sowas wie unausgesprochenen Regeln irgendwie dieses Betriebs kommt. Und da habe ich einfach ganz grundsätzlich eben auch gemerkt, dass da etwas nicht stimmt. So, das quasi ist eine Erfahrung. Ich kann vielleicht noch eins hinzufügen, weil du auch gerade noch mal so darauf aufmerksam gemacht hast, was eben auch das Theater betrifft, also auch eine wichtige Beschäftigung für mich, dass ja auch das Theater eine sehr öffentliche Kunstform ist, ja, also die ja gerade über das Herstellen auch einer Arena funktioniert, ja, Leute kommen zusammen, schauen anderen zu, die etwas spielen, urteilen darüber, tauschen sich aus, also auch das ist ja ein öffentlicher Vorgang und mein Eindruck ist auch, dass man in den letzten Jahren beobachten kann, wie auch diese öffentliche Funktion gewissermaßen des Theaters verfällt und meine Beobachtung wäre, dass es quasi verschiedene, wenn man so will, Privatisierungstendenzen der Öffentlichkeit unserer Zeit gibt, über die man nachdenken sollte und die auch Fragen aufwerfen für Begriffe einer alternativen Öffentlichkeit, einer Gegenöffentlichkeit oder auch einer linken Öffentlichkeit. Ja, also so bin ich auf diese Fragen gestoßen und auch wir diskutieren die ja schon länger, nicht wahr, als quasi eine ja, Reflexion eigenen Handelns, Reflexion eigener Arbeit, aber natürlich auch quasi eigener politischer Zielsetzung.
Ihr habt beide ein Unbehagen bemerkt mit der Öffentlichkeit, das heißt mit bestehender Öffentlichkeit, aber auch mit einer Theoretisierung oder Theorie der Öffentlichkeit, die besteht und wahrnehmbar ist. Und das deutet an, dass es uns im Gespräch darum gehen soll, diesen Begriff auch kritisch zu überprüfen, der ja oft mit einer großen Emphase belegt ist. Wenn man so einen Begriff überprüfen möchte, lohnt es sich natürlich zunächst erstmal historisch zu schauen. Ich hatte es erwähnt, du hast dich auseinandergesetzt auch mit der Frühphase des Bürgertums. Und ich denke, man kann ja sagen, dass dieser Öffentlichkeitsemphase mit dem Bürgertum als aufsteigender Klasse entsteht. Ich finde es interessant, das insofern zu überprüfen, als dass ja immer wieder etwas gesagt wird, was Jakob auch angedeutet hat, nämlich, dass es eine Kommerzialisierung oder Verwahrenförmigung von Öffentlichkeit gibt. Aber wenn man historisch schaut, scheint es ja zu sein, dass Markt und Öffentlichkeit schon immer miteinander verbunden waren. Wenn man einfach sieht, Markt, da, wo Waren getauscht werden, entsteht automatisch sowas wie Öffentlichkeit. Inwiefern kannst du das in deinen Forschungen bestätigen? Wo kommt historisch die Öffentlichkeit mit ihrer Emphase her?
Ja, auf jeden Fall natürlich mit der Entstehung des modernen Kapitalismus Ende des 18. Jahrhunderts und das ist auch strukturell notwendig. Es ist kein Zufall, dass bei allen bürgerlichen Theoretikern, die den Markt entdecken als Synthese der Gesellschaft, auch die Öffentlichkeit als Synthese sozusagen des Bewusstseins diskutiert wird. Also und das lässt sich am besten für uns jetzt bei Kant nachvollziehen, der sozusagen der erste bürgerliche Universaltheoretiker ist. Und er in seiner Schrift Der Streit der Fakultäten von 1798, glaube ich, oder 94, sagt er auch in einer Anekdote, die Regierung soll doch mal die Intellektuellen fragen, was sie denn machen kann, sozusagen zum Fortschritt der Erkenntnis. Und man müsste sozusagen die Parallele eines Kaufmanns dazu heranziehen. Und der würde dann sagen, naja, reißt die Grenzen nieder und lasst uns einfach nur mal machen. Dann wird das schon so klappen. Und die Parallele führt dann zu dieser Aufklärungsschrift, die sicherlich viele kennen, von 1784, wo es dann heißt, Selbstaufklärung des Publikums, eigene Mündigkeit, sozusagen man darf in der Öffentlichkeit alles diskutieren. Und Kant zieht immer wieder ganz explizit sozusagen das Verhältnis zwischen der Öffentlichkeit als dem Markt der Meinungen im Verhältnis sozusagen zum Markt der Waren. Allerdings, und das ist ganz typisch für diese bürgerliche Öffentlichkeitstheorie, wird dabei vergessen, dass der Markt der Waren ja eine strukturbildende Kraft hat. Ja, es wird so getan, es gibt einerseits diese unsichtbare Hand der Synthese, die auf merkwürdige Art und Weise sozusagen alle Menschen miteinander verbindet und es zu einem harmonischen Ausgleich kommt. Und dieses Denken wird dann auch übernommen für den Begriff der Öffentlichkeit. Und wir wissen aber, und das wurde damals auch schon teilweise reflektiert, dass diese frühe Kapitalgesellschaft eben einfach nicht als harmonisches Ganzes sozusagen naturwüchsig entsteht, sondern dass also die unsichtbare Hand begleitet wird vom Ellbogen des Stärkeren und vom Knüppel des Staates. Das allerdings geht in die Öffentlichkeitstheorie nur bedingt ein. Da geht man davon aus, dass wie auf dem Markt Kleinwarenproduzenten sozusagen gemeinsame Interessen am Austausch haben und dies solle eben auch für die Öffentlichkeit gelten. Und das ist so der Grundtenor eigentlich der liberalen Öffentlichkeitstheorie bis in die 1840er Jahre. Man geht davon aus, man kommt, wie Kant das ja auch in der Aufklärungsschrift beschreibt, also in der Öffentlichkeit kommen die Menschen zusammen, unterrichten sich gegenseitig und sozusagen dadurch findet das Bilden oder die Bildung eines gemeinsamen Willens quasi automatisch statt. Das hat aber eine Schattenseite, die natürlich auch durchaus in den Texten drinsteht, denn wer darf bei einer solchen Öffentlichkeit mitmachen? Da gibt es doch erhebliche Beschränkungen. Ja? Und das wird, wenn Kants Aufklärungsschrift beispielsweise heute so wahrgenommen wird, wird das meistens überlesen. Denn tatsächlich haben wir es ja mit einem Öffentlichkeitsbegriff zu tun, der im Rahmen der bürgerlichen Klasse Ende des 18. Jahrhunderts entsteht, notwendigerweise gegen den Adel, aber auch gegen den Plebs, gegen das Volk gerichtet. Ja, und das heißt, Öffentlichkeit entsteht als eine Art Kampfbegriff der bürgerlichen Intellektuellen, auch durchaus zur Absicherung ihrer privilegierten Marktposition. Denn auch sie haben ja als, sagen wir mal, Warenproduzenten von geistigen Produkten ein Interesse, eine, sagen wir mal, individuelle Marktposition sich zu erarbeiten und stehen damit in Konkurrenz zu anderen Intellektuellen, die sich genauso auf dem Markt der Meinungen verkaufen müssen. Das heißt, dieses harmonische Ganze gleicher Interessen kann schon strukturell gar nicht bedient werden. Das heißt, wir haben Ausschlusskriterien, auf jeden Fall bei Kant sind die letztendlich Privilegierten dieser gelehrten Öffentlichkeit sind die Intellektuellen. Die haben eine Anleitungsfunktion, dann gibt es die bürgerliche Leserwelt, wie er sagt, das sind die selbstständigen Bürger und dann gibt es das Vieh, ich zitiere ihn, die Idioten oder wenn es sozusagen Wirtschaftsbürger sind, die Teufel. Denn die haben Partikularinteressen, Eigeninteressen, die dürfen aber eigentlich in dieser bürgerlichen Öffentlichkeit, die ja auf Harmonie, auf einen allgemeinen Willen ausgerichtet ist, nicht zum Zuge kommen. Ja, und hier haben wir sozusagen schon einen Widerspruch einer in sich antinomisch verfassten Gesellschaft, die auf Widersprüchen beruht, die natürlich in dieser Öffentlichkeit nur scheinbar überdeckt werden können. Und dieses Muster, also dass wir einerseits eine empirische, reale Öffentlichkeit haben, die natürlich konfliktreich ist, wo antagonistische Interessen aufeinanderprallen und dem steht gegenüber sozusagen eine normative Öffentlichkeit, sozusagen, wo diese ganzen Konflikte sich magischerweise auflösen, ja, und alles sich sozusagen vernünftig zu einem Ganzen fügt. Das kann nicht funktionieren. Und sozusagen, wenn man dann heute sich auf diese Theorien beruft, dann kann es auch nicht funktionieren. Ja, ich erinnere an das Projekt der Piratenpartei, die haben das versucht, wirklich in streng kantianisch-liberaler Manier mit einer Software der Liquid Democracy Software, sage ich jetzt mal, zu lösen. Das heißt, alle können mitdiskutieren und ich weiß nicht, ob einige von euch, von Ihnen vor ein paar Jahren sich das mal angesehen haben. Also es gab dann auf dieser Seite Anmeldungen von Zehntausenden Nutzern mit einigen tausend Themen und es wurde sozusagen frei geschrieben, aber natürlich fügte das sich nicht zu einem gesamten einheitlichen Willen, sondern es zerfaserte völlig und zerfloss dann am Schluss. Und ich glaube, nichts anderes ist zu erwarten, wenn man sich die sehr konfusen Ideen dieser Gruppe Extinction Rebellion anschaut. Die sehen ja vor, dass sozusagen willkürlich Bürger ausgewählt werden sollen, die in einer Bürgerversammlung zusammentreten möchten. Und diese Bürgerversammlung soll dann in Bezug auf die Klimapolitik vernünftige Vorschläge erarbeiten, die dann von der Politik umgesetzt werden müssen oder sollen. Ja, und auch hier geht man wieder davon aus, einfach willkürlich zusammengewürfelte Bürgerinnen und Bürger hätten ja automatisch, wenn man sich nur zusammensetzen würde, das gleiche Interesse und würden zu einer Gesamtvernunft kommen. Und das ist natürlich pure Illusion.
Jetzt hast du ja an bürgerlicher Öffentlichkeit oder bürgerlicher Öffentlichkeitstheorie einen Mangel festgestellt, der darin besteht, dass diese Öffentlichkeit ihre eigenen Voraussetzungen nicht denkt und nicht denken kann, eben dass sozusagen diese Voraussetzungen eben auch staatliche Gewalt, ökonomische Gewalt sind, Konkurrenz untereinander und dass das sozusagen in diesem dieser Gemeinsamkeitsemphase der Öffentlichkeit dann nicht vorkommt. Nun würde ich dich gerne fragen, ob für dich im Sinne der Aufklärung in diesem Öffentlichkeitsbegriff trotzdem etwas auch darüber hinaus weist, vielleicht in dem Sinne, dass man ja sagen kann, trotzdem tritt das Bürgertum als die Klasse auf, die klar macht, alles muss vor der öffentlichen Diskussion standhalten und alles wird allgemein und öffentlich überprüfbar. Sind das Ansätze, wo du sagen würdest, es weist trotzdem etwas darüber hinaus?
Auf jeden Fall, also das ist ja der emanzipatorische Gehalt dieser Öffentlichkeitstheorie ist sozusagen mal der universalistische Kern, ja, der dann natürlich auch der Motor ist, dass sich alle Emanzipationsbewegungen auf diesen Kerngedanken berufen, nämlich alles muss von allen diskutiert werden können. Ja, und es ist natürlich ganz klar, dass dann die Tür aufgemacht wird für die Emanzipation der Frauen, der Sklaven etc. etc. Also das ist klar, das ist, sagen wir mal, der ideologische Gehalt des Bürgertums aus dem 18. Jahrhundert, der gegen den Adel gerichtet war, sozusagen, ist auch auf jeden Fall Humus und Fundament natürlich nach wie vor von jeglicher Form von kritischer Theorie und von Emanzipation heute. Aber eben gesagt, immer nur unter Reflexion, und das hat ja kritische Theorie immer zu leisten versucht, der materialen Grundlagen, ja, in Gestalt der politischen Ökonomie oder Kritik der politischen Ökonomie. Und wenn man das nicht tut, dann landet man normalerweise, also notwendigerweise eben bei fetischistischen Begriffen von Öffentlichkeit, ja, die sozusagen dann nicht reflektieren können, auf welchen widersprüchlichen und gegensätzlichen Elementen diese Gesellschaft fußt. Und also das wäre sozusagen Ausgangspunkt jedes kritischen Begriffs mit dem Begriff der Öffentlichkeit, dass die Struktur der Gesellschaft immer mitgedacht werden muss, weil sie sich notwendigerweise in der Öffentlichkeit widerspiegelt.
In deinem Buch hast du dir auch angeschaut, wie wird bei Marx eigentlich Öffentlichkeit verhandelt oder wie geht Marx an sowas wie Öffentlichkeit ran? Und das wäre ja für uns interessant in dem Sinne, dass sich da ja vielleicht ein kritischer Begriff von Öffentlichkeit verbirgt in den Sachen, die Marx halt sich gedacht hat und in der marxistischen Theorie, die auch daraus hervorgegangen ist. Marx hat ja selber auch erstmal publizistisch gearbeitet und es gibt immer wieder Hinweise, so schöne Zitate wie, man muss den Schmach publizieren, um ihn noch schmachvoller zu machen. Also dass durch die Publikation und Veröffentlichung sozusagen die Unerträglichkeit eines Zustandes halt deutlich wird. Wie entwickelt sich so ein Öffentlichkeitsbegriff oder so eine Herangehensweise an Öffentlichkeit bei Marx?
Ja. Also Marx ist erstmal Frühliberaler in seinen frühen Schriften. Er war Publizist, hat ja seine erste intellektuelle Tätigkeit mündete in eine Reihe von Artikeln, die er in der Rheinischen Zeitung publiziert hat. Das sind häufig Untersuchungen mit, tatsächlich mit der materialen Grundlage von bestimmten Berufsfeldern, also den Winzern. Dann geht es um die Frage des Eigentums von Holz. Und Marx ist dabei wirklich ganz dem Denken der Zeit der frühliberalen Öffentlichkeit verpflichtet. Denn er geht davon aus, die Presse ist so eine Art Spiegelbild des Volkes. Sie hält dem Spiegel, wie er sagt, dem Volk das Spiegel vor und würde sozusagen wie eine Art Brennglas die in einer Gesellschaft bestehenden Probleme zur Sprache bringen können und damit natürlich auch eine Verbesserung erst ermöglichen. Also das wirklich ist ganz im sehr, sehr euphorischen Denken der Zeit gewesen, wo man davon ausging, man muss nur frank und frei über die Dinge sprechen können, dann kommt es sozusagen wieder zu einer kollektiven Erkenntnis und daraus ergebe sich auch eine bessere Politik. Also dieses Denken war durchaus affirmativ auf den Staat bezogen. Also Staat, Gesellschaft, Öffentlichkeit würden idealerweise eine Art Synthese eingehen. Aufgrund der politischen Enttäuschung rückt Marx davon ab. Er radikalisiert, wie wir wissen, seine Position und entwickelt einen Begriff der Öffentlichkeit, den man heute vielleicht als eine Vorstellung einer radikalen Intervention beschreiben könnte. Und es kommt dann zu diesen Aussprüchen, also die Kritik muss eine Kritik im Handgemenge sein. Es geht jetzt nicht nur darum zu parlieren, sondern der Gegner muss getroffen und auch vernichtet werden. Also es ist schon auch mit einer etwas mir nicht besonders gefallenen sozusagen Ermächtigungs- und auch so Machtfantasie hier verbunden. Und es geht ihm dann im Zuge dessen um eine ganze, ja, um eine Radikalisierung dessen. Denn die gesellschaftlichen Missstände müssen schonungslos dargelegt werden. Und sozusagen, es gibt kein Zuckerbrot in dem Sinne, keine Verniedlichung, sondern einfach das schlechte Bestehende soll als solches radikal beschrieben werden. Und er hofft sich daraus nur sozusagen in die radikale Einsicht des Schlechten, könne sich tatsächlich ein Bewusstseinswandel ergeben. Das ist auch das Programm für ihn der nächsten Jahre. Und er denkt dann Öffentlichkeit eigentlich sehr modern, weil er sagt, okay, Öffentlichkeit ist jetzt nicht mehr normativ auf eine Gesamtvernunft hin festgelegt, sondern in der Öffentlichkeit zeigt sich eben die Konflikthaftigkeit einer Gesellschaft. Alle gesellschaftlichen Konflikte spiegeln sich dann in der Öffentlichkeit wieder. Das heißt, dann haben wir natürlich auch keine Vorstellung von einer organischen, einheitlichen, gesamtvernünftigen Öffentlichkeit mehr, sondern die Öffentlichkeit ist dann sozusagen der Hexenkessel der Gesellschaft. Und er hofft dann natürlich, dass daraus sich eine Art revolutionäre Formierung ergeben könne, später dann eine proletarische Formierung. Allerdings, die Revolution 1848-49 von ihm erwünscht, war aber dann, wie wir wissen, eine Enttäuschung. Es kommt zu einer Konterrevolution und die Folge davon ist, dass eigentlich diese Emphase, diese Hoffnung auf diese konfliktreiche Öffentlichkeit und dem sich daraus ergebenden revolutionären Impuls verlischt. Dann schreibt er beispielsweise die Schrift über Louis Prumer, wo er eigentlich doch stark die Manipulierbarkeit der Massen in den Vordergrund stellt. Also er nimmt hier durchaus Elemente einer konservativen Öffentlichkeitskritik auf, wo er sagt, naja, so dieses Lumpenproletariat oder diese Parzellenbauern, wie er schreibt, die sind eigentlich, die taugen politisch zu nichts. Ja, da ist er auch durchaus zynisch, auch in seiner Wort- und Sprachwahl, sind einfach sozusagen Verfügungsgewalt der cleveren Herrschenden. Und er verlässt sich dann, indem er sich in den 50er, 60er Jahren zunehmend dann mit der Ökonomie beschäftigt, auch auf die Bewegungsgesetze des Kapitalismus. Denn wir wissen alle, die Kritik der Ökonomie läuft bei ihm auch auf eine Krisentheorie hinaus. Also das Kapital scheitere sozusagen an seinen eigenen Widersprüchen. Und dann magischerweise gibt es dort ein politisch bewusstes Proletariat, was dann die Sache wohl übernehmen werde. Ja, die Folge dessen ist, er beschäftigt sich mit der Eigengesetzlichkeit der kapitalistischen Gesellschaft und hofft eben daraus, dass sozusagen aus dieser Eigengesetzlichkeit, aus der Dynamik des Kapitals, sich schon mehr oder weniger automatisch ein historisches Subjekt der Veränderung ergeben möchte. Und ja, auch das wissen wir, ist leider gescheitert.
Wir wissen, dass der Kapitalismus nicht an seinen Widersprüchen einfach zugrunde gegangen ist. Und wir wissen, dass gerade aus der Krisendynamik des Kapitalismus heraus vielleicht auch noch schlimmere Sachen entstehen können. Und das ist der historische Erfahrungshintergrund, der dann ganz prägend gewesen ist für Horkheimer und Adorno mit ihrer Entwicklung der kritischen Theorie, wo auch es sozusagen einen ganz unweigerlichen Bruch gibt mit einem Fortschrittsdenken, das auch im marxistischen Denken vorhanden gewesen ist. Und das führt uns so ein bisschen so zur nächsten Etappe in unserer Überprüfung, was taugt eigentlich der Begriff der Öffentlichkeit. Wenn wir uns den Nationalsozialismus vergegenwärtigen, dann ist es eine Herrschaftsform, wo man auch ganz platt sagen könnte, okay, die manipuliert die Öffentlichkeit und man hat sozusagen dieses manipulatorische Geschick. Wenn man sozusagen ein bisschen weiter denkt, weiß man, dass Nationalsozialismus und andere totalitäre Herrschaftsformen nicht das Gegenteil von Öffentlichkeit sind, sondern auch eine Öffentlichkeit herstellen. Inwiefern hast du dir das angeschaut und inwiefern kann man sagen, was würde so eine nationalsozialistische Öffentlichkeit vielleicht auszeichnen?
Sagen wir mal, diese Enttäuschung über die bürgerliche Öffentlichkeit beginnt durchaus schon früher und wird auch also in den frühen Phasen der kritischen Theorie schon reflektiert, nämlich eben als Teil der Formierung der Gesellschaft Ende des 19. Jahrhunderts, also des Monopolkapitalismus, wie es damals hieß, in dem sozusagen also die Trusts entstehen, die Konzerne, Monopole, die sozusagen dann eben anders als die bürgerliche Theorie das will, eben nicht den freien Markt garantiert, sondern im Gegenteil sozusagen das eigene Racket, das heißt die eigene Gruppe, hier als Machtbasis nimmt, um sozusagen von dem zu verteilenden ökonomischen und gesellschaftlichen Kuchen sein Stück zu sichern. Und das hat natürlich auch Folgen für die Öffentlichkeit, die zunehmend bestimmt wird von größeren Playern, wie man heute sagen würde, und dann die Bevölkerung zunehmend sozusagen nicht als gleichberechtigte Diskussionspartner, sondern als zu manipulierende Personen begreift, mit denen Zustimmung generiert werden muss. Und das kumuliert dann in der Kriegsöffentlichkeit 1914, des Kriegssozialismus, und die war ja doch relativ totalitär in dem Sinne, dass diese Formierung zum Krieg 1914, in der deutschen Öffentlichkeit mit sehr wenig Widerspruch nur blieb ab 1915. Ja, und tatsächlich kann man sagen, dass diese totalitäre Öffentlichkeit des Nationalsozialismus durchaus bereits an diese Zeit, diese Formierung im Kaiserreich und im Ersten Weltkrieg dran anknüpfen kann. Ja, auch das hat eine historische Geschichte, denn zum ersten Mal taucht eigentlich politische Öffentlichkeit in Deutschland 1813, 14, 15 auf, in dem Sinne als eine nationale Öffentlichkeit, wo es darum ging, sozusagen die Zustimmung der Massen für die Kriegsführung damals gegen Frankreich wieder 100 Jahre später zu organisieren. Also das wurde bereits dann von diesen Theoretikern reflektiert und dann verstärkte sich natürlich noch in der nationalsozialistischen Öffentlichkeit, die wohl wirklich in der deutschen Geschichte zum ersten Mal eine totalitäre war, weil also spätestens ab der fugenlosen Abdichtung der Kulturpolitik, also 36, 37 kann man sagen, haben die Nationalsozialisten alle Aspekte des öffentlichen und kulturellen und journalistischen Lebens sozusagen auf Linie gebracht. Man darf nicht vergessen, es gab bis 37, 38 durchaus noch ausländische Publikationen, auch ausländische Zeitungen. Das war natürlich dann mit Kriegsbeginn hinfällig. Dann gab es nur noch sozusagen der mit Todesstrafe bedrohte BBC-Sender, also die Alliierten-Sender, als einzige Möglichkeit einer nicht-nationalsozialistischen Öffentlichkeit. Und das hat natürlich, wenn man sich vor Augen führt, dass hier eine Bevölkerung 10 Jahre sozusagen dieser Öffentlichkeit ausgesetzt gewesen ist. Und dieser Ideologisierung hat das natürlich manifeste Folgen für die Zeit auch danach. Erstaunlicherweise spielt das bei Habermas im Strukturwandel der Öffentlichkeit gar keine große Rolle. Also diese Frage der totalitären Öffentlichkeit spielt dann in den 60er, 70er Jahren in den Diskussionen der Studentenbewegung eigentlich praktisch gar keine Rolle, weil auch Jürgen Habermas darüber vollkommen in seinem Werk also so hinwegsieht.
Jakob, ich würde mit dir gerne da ansetzen, wo wir jetzt mit Thorsten aufgehört haben, nämlich in den Folgen, die quasi nach 1945 dann zu verzeichnen sind. Wir können ja eigentlich sagen, dass nach 1945 mit den Alliierten zunächst ja tatsächlich das Rundfunksystem aufgebaut wird, wie wir es heute kennen, mit seinen zwei oder drei Säulen, wie wir als Freie Radios gerne anmerken und das für uns einfordern, dass wir die dritte Säule sind. Genau, aber das vielleicht, um das zu beschreiben, Studentenbewegung wurde schon genannt, die eine Öffentlichkeit auch konstatiert haben, die mit dem begrifflichen Werkzeug von Adorno Horkheimer als Kulturindustrie auch bezeichnet wurde. Fernsehen und Rundfunk entstehen. Wie würdest du die Öffentlichkeit beschreiben, die dann so entsteht und wächst?
Das sind ja mehrere Ebenen. Ja, also zum einen, was du gerade nochmal angesprochen hast als Kulturindustrie, das muss man ja sehen, das ist ein Begriff, der versucht, eine längere Entwicklung quasi auf den Punkt zu bringen, ja, die du ja auch schon angesprochen hast, also quasi von der bürgerlichen Öffentlichkeit, die quasi eigentlich eine für alle sein wollte, aber selbst nur partikular war, die ein Geschäft geworden ist, wo quasi Leute mit Öffentlichkeit beliefert wurden, anstatt quasi selber eine herzustellen. Dann quasi über die ganze Entwicklung quasi der Monopole und letztlich natürlich der ausbleibenden Produzentenkontrolle bis hin dann dazu, dass quasi eine Öffentlichkeit komplett quasi von einer den Staatsapparat beherrschenden Partei Bewegung übernommen werden kann und quasi gelenkt werden kann, inklusive dann Volksempfänger etc. So, also das ist ja quasi, da kommt ja quasi eine ganze Tendenz irgendwie zusammen, ja, der Herrschaftsgeschichte in der Moderne. Und dann gibt es in der Nachkriegszeit zunächst, also muss man auch nochmal dann gucken, DDR, BRD, wie sich das unterscheidet, aber zunächst erstmal eine Ausnahmesituation. Also man ist ja tatsächlich gezwungen, darauf zu reagieren, auf die Nazizeit. Und das führt zunächst dazu, dass im Westen ja auch ein Programm gemacht wird, in Radio und Fernsehen, was quasi einen großen Wert auf den Aspekt der Re-Education legt auch. Und was tatsächlich versucht, relativ aktiv versucht, Öffentlichkeit herzustellen, auch unter der Beteiligung tatsächlich sehr vieler Remigranten, also Leute, die flüchten mussten und wieder gekommen sind oder unter den Nazis auch im Lager waren oder ähnliches. Also das heißt, quasi es gibt zunächst irgendwie eine Situation, in der, glaube ich, etwas mehr Wert gelegt wird auf eine Demokratisierung innerhalb quasi der Öffentlichkeit. Natürlich weiterhin unter dem Aspekt, dass das eine Öffentlichkeit ist, die nichts zu tun hat quasi mit der proletarischen Gegenöffentlichkeit, die man vielleicht noch aus den 20er Jahren kennen würde. Ja, also das ist quasi schon gewissermaßen der Common Sense dieser wiedererrichteten liberalen Öffentlichkeit. So, daraus entwickelt sich dann, wie du das auch angesprochen hast, beispielsweise mit der Studentenbewegung, nochmal etwas, was quasi, glaube ich, dadurch befördert wurde, nämlich der Versuch, eine Linke, eine Alternative, eine Gegenöffentlichkeit zu konstituieren. Und daraus entwickelt sich ja irgendwie verschiedene Publikationen im Verlagswesen, Vertrieb etc. etc. Aber natürlich getragen durch einen politischen Aufbruch, das ist, glaube ich, völlig klar, dass der Impuls hier gewissermaßen durch eigentlich kollektives politisches Handeln dass der quasi vorgängig ist und dann ergibt sich daraus natürlich auch die Notwendigkeit, das zu kommunizieren, ja, einer größeren Öffentlichkeit dann wieder. Und das ist, glaube ich, überhaupt eigentlich ein Begriff von Öffentlichkeit, den man vielleicht so ein bisschen materialistisch gewendet bestimmen kann, dass es nicht darum geht, eine Öffentlichkeit herzustellen oder eine Harmonie, eine Gesamtvernunft oder auch nur die allgemeine Rede möglich zu machen, wobei das natürlich eine wichtige Voraussetzung ist, sondern dass es um etwas geht, was Adorno mal in einem Text namens Meinungsforschung und Öffentlichkeit nennt, das Sichtbarwerden von Handlungen innerhalb des sozialen Umkreises. Also es geht um das Sichtbarwerden von Handlungen, und zwar eigenen wie anderen. Also wenn man eine politische Bewegung hat und man möchte deren Anliegen kommunizieren oder deren Mittel oder Strategie irgendwie erläutern, dann ist es quasi notwendig, diese Handlungen sichtbar zu machen, genauso wie es darum geht, irgendwie Handlungen sichtbar zu machen, die in der politischen, ökonomischen Sphäre stattfinden. Also das, glaube ich, ist ein Begriff von Öffentlichkeit, der sehr viel weiterhilft, ja. Und ich denke, dass aber quasi das, was wir als eine bestimmte, wo ich ja sage, das ist eher eine Ausnahmesituation, das wird auf jeden Fall, das verändert sich nochmal sehr, sehr stark ab den 1980er Jahren oder dann auch 1990er Jahren. Also ja, also die Privatisierung des Privatfernsehens, also die Maßnahmen der sozialliberalen Regierung unter Kohl und Genscher sind da, glaube ich, ziemlich entscheidend, die auch einhergehen. Natürlich mit der schon unter Schmidt einsetzenden sehr heftigen Repression natürlich der politischen Linken in der Bundesrepublik. Gleichzeitig quasi, was man dann nochmal in der Nachwendezeit im Osten hat, ist natürlich auch die quasi Anpassung an die BRD-Verhältnisse und damit auch, also alles, was da quasi entstanden ist, irgendwie vorher schon als Gegenöffentlichkeit oder quasi Anfang der oder 89, 90 irgendwie quasi innerhalb quasi eines ökonomischen wie machtpolitischen Vakuums, musste sich entweder schnellstens anpassen oder ging zugrunde. Ja. Und quasi das ist, denke ich, quasi die Situation, in der wir heute stehen, quasi die meines Erachtens sehr maßgeblich dadurch geprägt ist, dass es eine ganz starke Zentralisation und Monopolisierung innerhalb eben der Öffentlichkeit gibt, bei gleichzeitiger sehr starker Vereinzelung eigentlich der Produzentinnen und Produzenten. Und dass das eigentlich das Hauptproblem ist, vor dem man quasi heute steht, dass es quasi zum einen eine sehr vorherrschende Form der Öffentlichkeit gibt, die gleichzeitig natürlich sehr starke blinde Flecke hat. Also das war sehr deutlich diese Woche zu sehen. Ja, also am Mittwoch gab es quasi den größten Streik von Journalistinnen und Journalisten innerhalb der ARD-Medien, der natürlich innerhalb der ARD-Medien wiederum nicht auftauchen kann. Ein Fall, den man immer wieder hat, quasi, dass eigentlich die ganz eigenen Bedingungen und eigentlich die Sachen, die auch die Öffentlichkeit machen oder herstellen sollen, produzieren sollen, beschäftigt, dass das gewissermaßen überhaupt gar kein Thema sein kann innerhalb der Form, in der sie produzieren müssen. Also da gibt es ein ganz offensichtliches quasi Problem, was sich schon auf der formalen Ebene darstellt und was dann, glaube ich, danach auch die Inhalte beschädigt. Ja.
Diese Entwicklung vielleicht auch nochmal übertragen auf linken oder gesellschaftskritischen Journalismus. Du hast jetzt eine Entwicklung beschrieben, dass nach 1945 eine liberale Öffentlichkeit reetabliert wird, dass es dann irgendwie so dann nochmal einen Aufbruch gibt mit 1968, der bestimmte Setzungen, die mit dieser Reetablierung verbunden waren, nochmal aufbricht. Und dann muss man sich ja die Frage stellen, wo landet das und auf welcher Position findet man sich wieder? man kann das bei den Freien Radios vielleicht ganz gut sehen, die auch so ein bisschen in diese Entwicklung reingehören, also nach 68, also Anfang, so in den im Zuge des 70er Jahre entsteht das und im Osten dann auch nochmal ganz entscheidend halt irgendwie mit 1989 und 1990, wo es ja auch erstmal das Verständnis gibt, okay, jetzt ist Öffentlichkeit möglich und dann sieht man sich auf einmal vor ganz andere Voraussetzungen gestellt und die Erfahrungen, die da gemacht werden, sind ähnlich, wie du das, glaube ich, beschreibst, also zum einen stellt man fest, man muss sich institutionalisieren, um bestehen zu können. Diese Institutionen entwickeln oft eine Eigenmächtigkeit. Bei uns ist es oftmals dann diese Abhängigkeit von Fördermitteln, die da ganz zentral ist. Da würde mich nochmal interessieren, wie du das sehen würdest, auch sozusagen im journalistischen Bereich jenseits der freien Radios, wo du, glaube ich, auch aus eigenen Erfahrungen erzählen kannst. Was ist der Stand des linken oder gesellschaftskritischen Journalismus, auch was die ökonomischen Voraussetzungen betrifft?
Ja, gut, also diese ökonomischen Voraussetzungen sind natürlich immer schlechter und das ist tatsächlich eine Bedrohung, glaube ich, für einen linken Journalismus, neben der Tatsache, dass quasi die soziale, politische Trägerschicht oder Trägerschaft eigentlich quasi mehr oder weniger verloren geht und damit natürlich auch eine sehr zentrale Funktion überhaupt linker Öffentlichkeit. Eben, also genau das, dass man eben eigene Handlungen sichtbar machen will, wenn man das quasi auch sehr stark individualisiert oder quasi jeder irgendwie einfach seinen eigenen Blog macht oder irgendwie das auf der eigenen Facebook-Seite kundtut, dann fehlt quasi dieses Moment quasi also eines kollektiven politischen Ausdrucks, wofür man eben genau diese Form linker Öffentlichkeit bräuchte. Das ist ja das eine Problem, was, glaube ich, ganz manifest politischer Art ist. Ja. Das andere ist ökonomischer Art natürlich, dadurch, dass es quasi zum Beispiel die ganzen alternativen Vertriebsstrukturen etc. Auch eigentlich größtenteils so gut wie verschwunden sind, man ja nach den ganz gängigen Marktbedingungen spielen muss und nicht nur spielen. Und die natürlich auch mit, also das fängt bei natürlich immens steigenden Mieten oder dem Monopol der Post irgendwie für den Vertrieb etc. an, ja, also wo quasi immer steigende Kosten sind. Das quasi sowohl den Betrieb irgendwie quasi von jetzt Zeitungen beispielsweise wahnsinnig erschwert zunächst und gleichzeitig eben aber auch, es gibt natürlich professionelle Journalisten, die ihre Texte da verkaufen und die dann werden dann publiziert und so und im besten Fall sind die auch ganz kritisch. Aber das Hauptproblem ist ja eigentlich, dass ein Begriff linker Öffentlichkeit ja auch auf einen ganz anderen Begriff eigentlich von Autorenschaft zielt. Also dass es quasi nicht darum gehen kann, im eigentlichen Sinne nur ein alternatives Produkt anzubieten, sondern dass es ja tatsächlich eigentlich darum geht, in einem ganz emphatischen Sinne eben eine andere Form von Öffentlichkeit herzustellen. Und ich habe den Eindruck, dass man gerade daran im Moment wirklich scheitert. Ich kann Ihnen nur als ein Beispiel mal erzählen, dass ich kürzlich auf einer Podiumsdiskussion in Berlin war, wo es auch um linke Öffentlichkeit und Gegenöffentlichkeit ging und quasi die Diskussion ungefähr 1,5 Stunden lang um die Frage kreiste, irgendwie, wie kann man irgendwie ein fetziges irgendwie Digitalangebot machen, wie kann man mehr irgendwie neue soziale Medien nutzen. Also gewissermaßen ging es 1,5 Stunden um die Frage der Verpackung. Ja? Also wie kann man etwas irgendwie cool anbieten, dass es irgendjemand irgendwie erwirbt. Aber meines Erachtens geht genau diese Form der Fragestellung schon an dem eigentlichen Anliegen einer eben linken Öffentlichkeit, also einer wirklich sagen wir, radikal universalistischen Öffentlichkeit vorbei. Also es kann nicht nur quasi darum gehen, irgendwie dieses Angebot zu verbessern, mit dem man dann irgendwie noch ein paar Inhalte quasi mit so durchschmuggelt, sondern irgendwie muss man ja dieses Verhältnis quasi von eben einem bestimmten Anliegen, was man verfolgt, bestimmten Inhalten und einer bestimmten Form, die das Ganze findet, muss man das zusammen bedenken. Und das scheint mir zumindest ein sehr dringendes Problem zu sein. Und meines Erachtens muss man, wenn man darüber spricht, auch über die wirklich, ja, einfach sehr miesen ökonomischen Bedingungen gerade sprechen und natürlich die völlige eigentlich Entmündigung der Produzenten innerhalb quasi dessen, was heute Öffentlichkeit, also bürgerliche Öffentlichkeit ist. Ja.
Wir haben jetzt sozusagen verschiedene Punkte angetippt, wo ihr Argumente gebracht habt, warum es eine Kritik der Öffentlichkeit im bürgerlichen Sinne geben muss. Verschiedene Punkte in der Geschichte machen das deutlich, wie so eine Kritik halt vielleicht aussehen kann oder in welche Richtung sie gehen kann. Nun erleben wir ja zurzeit eine Entwicklung, wo es ganz populär eine Medienkritik gibt. Sie wird nur vor allen Dingen von rechter Seite vorgetragen. Lügenpresse als das zentrale Argument. Viele Linke sehen sich in Reaktion dessen dann auf der Verteidigungsseite wieder, um die öffentlich-rechtlichen Medien zu verteidigen gegen das, was man eben befürchtet, was von rechts halt irgendwie vorgetragen wird. Das ist, glaube ich, eine Frage, die ich an euch beide richten kann, wie man damit nämlich umgehen kann und wie man vielleicht eine kluge Kritik liberaler, bürgerlicher Öffentlichkeit formulieren kann, ohne halt ja sozusagen in dieses andere Fahrwasser zu kommen. Oder ja, was wäre die adäquate Reaktion? Vielleicht zunächst nochmal Jakob, dann Thorsten.
Ja, na gut, eine schwierige Situation. Aber nichtsdestotrotz sollte man sich da, glaube ich, auch nicht quasi völlig irgendwie verrückt machen lassen, sondern man muss zunächst schauen, irgendwie, was genau eigentlich quasi der strategische Einsatz quasi einer rechten Medienkritik, wenn man das so nennen möchte, ist. Und da geht es natürlich sehr stark darum, zunächst natürlich irgendwie quasi bestimmte Medien zu diskreditieren und damit natürlich die eigenen in Anschlag zu bringen. Und dann gibt es ja quasi gewissermaßen die inzwischen schon einigermaßen bekannte Doppelstrategie. Also man etabliert eigene Medien, die dann wiederum gewissermaßen irgendwie beweisen sollen, dass die anderen Medien alles quasi so eine Art von Lückenpresse ist. Und damit kann man quasi so ein ganz geschicktes Spiel, quasi eigentlich so ein doppeltes Spiel machen. Das alles quasi basiert ja auf einer bestimmten Idee, die vielleicht auch in einer bestimmten Linken nicht ganz unbekannt ist. Also nämlich quasi, dass quasi ein bestimmter Mainstream quasi einfach nur die Unwahrheit aussprechen würde und quasi einfach das Gegenteil davon ungefähr richtig sein müsste. Und das ist, glaube ich, so ungefähr der schlechteste Begriff von Gegenöffentlichkeit, den man haben kann, indem man einfach quasi immer den gegenteiligen Unsinn behauptet von denen, den man quasi irgendwo sehen, hören, lesen kann. Und da muss man schon, also ich glaube, man muss wirklich sehr präzise zeigen, quasi auf welcher Ebene und wo eigentlich gewissermaßen die Entstellung stattfindet. Also was eigentlich wirklich exakt die blinden Flecke eben quasi bürgerliche Öffentlichkeit sind. Und ich denke, dass es überhaupt nicht sinnvoll ist, sich irgendwie hypnotisch an ein Gegenteil zu binden. Und ob dieses hypnotisch quasi jetzt eben selber quasi die Mainstream-Presse ist, von dem man dann immer das Gegenteil behaupten will, oder dass man immer das Gegenteil machen möchte von wiederum den Rechten, die das Gegenteil von dem anderen machen und so. Also das scheint mir nicht wirklich aus diesem Dilemma herauszuführen, sondern es kann nicht funktionieren, ohne dass man quasi irgendwie in einen eigenen Begriff eben kritischer linker Öffentlichkeit entwickelt, indem man auch über eben tatsächlich eigene politische Zielsetzungen nachdenkt und die nicht nur nachdenkt, sondern im besten Fall die eben auch versucht populär zu machen. Und ich denke, dass da so eine Art unkritische Ad-hoc-Solidarisierung mit quasi jetzt den ARD-Medien beispielsweise nicht unbedingt angebracht ist, sondern also man muss seine eigene, eine bessere Kritik natürlich entwickeln. Und meines Erachtens ist das ja auch möglich. Also das ist nicht so, dass das... dass man damit in irgendwie ein politisches Dilemma käme, was man nicht mehr lösen könnte.
Was heißt die rechte Medienkritik? Das ist ja keine Medienkritik in dem Sinne, sondern eigentlich eine Form von politischem Sozialneid, dass man eben selber nicht auf den Stellen sitzt, wo eben der politische Gegner sitzt. Also das ist ja, da geht es ja wirklich nur um, also in diesem Vorwurf der Lügenpresse oder so, zeigt sich ja nur, dass es eigentlich nur darum geht, selber präsenter sein zu möchten, also und so den politischen Gegner zu desavouieren. Das ist ja keine Medienkritik in dem Sinne, die sich also tatsächlich inhaltlich oder formal irgendwie entfaltet. Das wäre auf jeden Fall darzustellen, dass also wenn jemand Lügenpresse sagt in diesem Kontext, er ja gar nicht sozusagen ein Problem tatsächlich mit der Lüge hat, weil er auch keine Probleme hat, selber zu lügen sozusagen. Also man müsste sozusagen auf diese Begriffe als Kampfbegriffe letztendlich eingehen. Ich selber habe auch mit dem Begriff der Gegenöffentlichkeit durchaus Schwierigkeiten, weil er suggeriert, so dass es klar ist, es gibt eine Öffentlichkeit sozusagen, die per se zu kritisieren wäre. Das wäre auch schon historisch falsch, weil wir wissen, dass sicherlich auch Teile der Kulturproduktion in den, also gerade in den öffentlich-rechtlichen Hörfunkanstalten in den 50er Jahren sehr progressiv emanzipatorisch gewesen sind und sicherlich auch die Öffentlichkeit der 60er, 70er Jahre dahinter vom Niveau und auch von der Entfaltung der politischen Kritik teilweise stark dahinter zurückfällt. Und dieser Begriff taugt heute, glaube ich, sowieso gar nicht mehr in Form sozusagen, also in der Zeit, wo wir eine völlig fragmentierte, ausdifferenzierte oder wie man heute sagen würde, so granulare Öffentlichkeit hat. Ja, also in der postmodernen Öffentlichkeit gibt es ja sozusagen die Öffentlichkeit gar nicht mehr sozusagen, gegen die man sich klar positionieren kann. Dann kommt hinzu diese Kontamination des Begriffes, auf die du schon eingegangen bist, Jakob, also sozusagen, dass dieser Begriff von faschistischen Gruppierungen, aber genauso von Islamisten, die auch ihre Gegenöffentlichkeit sozusagen bilden, von der wir sehr, sehr wenig mitkriegen, vermute ich. Also auch da müsste man sich automatisch absetzen und ich glaube, es bleibt nichts anderes übrig, als vielleicht höchstens noch den Begriff einer kritischen Öffentlichkeit hochzuhalten, die immer, so wie du auch Jakob gesagt hast, sozusagen die materialen Grundlagen von Öffentlichkeit im Bewusstsein haben muss und keinesfalls sich auf Inhalte, dann die ganzen Formen der Spektakelgesellschaft nur konzentrieren darf, sondern auch immer in bewusster Absetzung sozusagen zu diesen Formen sich darstellen muss.
Thorsten, du hast quasi meine abschließende Frage vorweggenommen, indem du darauf geantwortet hast, wie du sozusagen zu diesem Begriff der Gegenöffentlichkeit stehst und hast Skepsis angemeldet. Das würde ich dann abschließend an Jakob nochmal weitergeben, bevor wir das dem Publikum auch öffnen zur Diskussion. Kannst du mit diesem Begriff Gegenöffentlichkeit was anfangen?
Ich glaube, ich kann wenig damit anfangen, wenn er quasi einfach nur reflexhaft eben verwendet wird, nicht wahr? Also quasi als ein Reflex eben einfach nur quasi immer eine gegenteilige Position einzunehmen, die im schlechtesten Fall eben quasi ja einfach eben so falsch sein kann. Ja? Also Gegenöffentlichkeit ist ein Prozess quasi eines quasi ganz bewussten, überlegten, auch selbstkritisch hinterfragten Andersmachens. Ja? Damit könnte ich schon wieder was anfangen. Also das heißt, es kommt wirklich sehr darauf an, wie genau dieser Begriff von Gegenöffentlichkeit gefüllt ist. Ja? Also oder beziehungsweise was man darunter versteht und quasi welches Handeln damit einhergeht, welches damit eben auch eine Form von Öffentlichkeit erfahren soll. Ja? Also solange das quasi eben quasi auch im Bewusstsein quasi der eigenen Widersprüchlichkeit oder der Widersprüchlichkeit eben auch des Begriffs eben der Öffentlichkeit, wie wir ihn heute vorfinden, agiert und das quasi ein Weg ist, der quasi sich irgendwie bewusst widerständig organisiert und dabei gleichzeitig eben nicht ins schablonenhafte, phrasenhafte, reflexhafte verfällt, denke ich, kann man einen solchen Begriff von Gegenöffentlichkeit durchaus auch verwenden. Wobei der, glaube ich, nicht unbedingt quasi grundsätzlich verschieden wäre von dem, was du dann kritische Öffentlichkeit nennst. Oder zumindest wäre darüber zu diskutieren.
Wir haben gewissermaßen wie so einen Schnelldurchlauf gemacht. Historisch haben wir verschiedene Etappen bürgerlicher Öffentlichkeit uns angeschaut oder wie sich Öffentlichkeit entwickelt und sind letztlich beim Begriff der Gegenöffentlichkeit angekommen. Jetzt seid ihr mit euren Perspektiven gefragt auf diesen Begriff und könnt natürlich auch Fragen stellen oder Anmerkungen äußern zu dem, was hier auf dem Podium gesagt wurde. Alex hat das Saalmikrofon. Genau, gebt einfach ein Zeichen und wir können in die Diskussion kommen.
Zunächst wirklich ganz, ganz herzlichen Dank für euren Parforce-Riss, den Ritt, den ihr da gemacht habt. Das war wirklich klasse, irgendwie von der Form der von der Verständlichkeit her, wie auch irgendwie, dass ihr wirklich unterwegs auch wirklich alle Glocken nochmal angeschlagen habt. Also ich fand es richtig, richtig klasse. Was ihr ja jetzt also fast gar nicht angerissen habt, war ja eine andere Sache, auf die sich Freies Radio mit seiner Gegenöffentlichkeit eigentlich immer explizit gestellt hat. Das war nämlich Nickt und Kluge. Ne? Also da kommt da holt ja eigentlich der Gegenöffentlichkeitsbartel seinen Most her, nämlich sozusagen, da wird nochmal irgendwie eine proletarische Gegenöffentlichkeit der 20er Jahre aufgepropft auf bestimmten Kämpfen, die wir mehr oder weniger autonom nennen können, Post-68er mäßig, wo versucht wird, also da, wo Kämpfe auftauchen, schaffen die ihre eigene Stimme, vermitteln ihre Erfahrung, machen irgendwie so eine Art Megafon mit der Gegenöffentlichkeit, also immer sozusagen eine Bewegung, die sich sozusagen selber reflektiert in Form von Gegenöffentlichkeit im Radio, in Zeitschriften und so weiter. Ich will das in einer Zeit, wo sozusagen Bewegungsfunk ohne Bewegung ohnehin quasi Quatsch ist, beziehungsweise Radio in eine ganz andere Funktion geraten ist, nämlich eher ein Ort zu sein, der eigentlich die Kritik organisiert, ja, und gerade auch die Kritik an der Bewegung organisiert, ne, und damit sozusagen so in den 90er Jahren, glaube ich, in eine ganz andere Richtung dann eigentlich gegangen ist, namentlich in Deutschland. Für mich ein Dilemma ist sozusagen, was so auch für da ein bisschen offen geblieben ist, in einem älteren Text mal so zu freier Radiotheorie hat mal jemand geschrieben, Schönberg hätte mal gesagt, es bleibt auch weiterhin noch viel schöne Musik in C-Dur zu schreiben. Also das heißt, in gewisser Weise muss man halt genau in so einem Zerfall bürgerlicher Öffentlichkeit tatsächlich ja immer noch auch sozusagen schlechter ausgerüstet, schlechter ausgebildet und so weiter, aber vielleicht etwas reflektierter, genau das aber immer auch noch machen. Und wie macht Freies Radio das dann?
Ja, also ich sehe richtig quasi Nickt und Kluge mit quasi, wie heißt das, Erfahrung und Öffentlichkeit, ne? Das ist sehr wichtig und wobei ich selber den Eindruck habe, dass das eigentlich schon quasi eigentlich fast wie so ein, der Text selber eine Art von Nachhall ist, quasi der greift gar nicht mehr, also der greift eigentlich etwas, was aus der Vergangenheit ist, quasi mit einer. Also klar, man ja einfach in einer sehr ganz starken quasi Trägerklasse irgendwie quasi, also ja, das irgendwie politisch irgendwie organisierte Proletariat ist natürlich einfach hat ein ganz anderes Bedürfnis auch nochmal nach Öffentlichkeit. Da quasi kommen dann, also das sind ja selbst dann eben auch schon die alternativen Autonomen und so, das ist ja selber schon irgendwie quasi ein Nachhall auch dessen, die dann quasi nochmal ihre Teilöffentlichkeit da haben und selbst die sind dann ja inzwischen quasi eben haben nicht mehr diese Funktion und auch nicht mehr diese Relevanz und man hängt so ein bisschen in der Luft tatsächlich, ja. Das ist zumindest auch ein Eindruck, den ich nicht so teilen würde, dass quasi, dass die, das fand ich eigentlich sehr gut, wie du es gerade beschrieben hast, dass das natürlich auch, also die Lösung von der Bewegung natürlich auch wiederum die Möglichkeit gibt, quasi einer ganz anderen, vielleicht kritischen Position gegenüber bestimmten Bewegungen, gleichzeitig natürlich aber, das Dilemma bleibt, dass man irgendwie so ein bisschen gewissermaßen in der Luft hängt und selber quasi eigentlich so eine Art wie Münchhausen-Stück irgendwie aufführen muss, dass man sich irgendwie am eigenen Zopf irgendwie aus dem Sumpf zieht und gleichzeitig drumherum natürlich auch alles andere wirklich im Zerfall begriffen ist. Also darauf habe ich auch keine gute Antwort, wie man wie man sowas auf die Schnelle löst. Also auf die Dauer sicherlich quasi, oder was sicherlich eine Perspektive ist, ist, dass man dass man versucht, vielleicht zunächst irgendwie Kreise zu bilden und aber gleichzeitig nicht in diesen sich nicht in diesen quasi völlig irgendwie abzudichten, sondern quasi immer auch darüber hinaus irgendwie zu kommunizieren und darüber hinaus deutlich zu machen, eigentlich in was für eine Misere man auch gesamtgesellschaftlich steckt und den Versuch zu wagen, irgendwie Menschen dafür zu gewinnen, das zumindest nicht mehr so mitzumachen.
Vielleicht müssten wir sozusagen den anderen auch noch mal kurz mitteilen, um was es in diesem Buch geht von Kluge und Negt. Also es geht eigentlich um einen expliziten Gegenentwurf zu Habermas, der ja eigentlich versucht hat, an die bürgerliche Öffentlichkeit wieder anzuknüpfen, indem er gesagt hat, okay, dieses universalistische Selbstverständnis der bürgerlichen Öffentlichkeit, das trägt bis heute, und dieses Urteil hat er auch bis 1990 nicht revidiert. Da hat er dieses Buch Strukturwandel der Öffentlichkeit nochmal mit einem längeren Vorwort oder Nachwort aufgelegt. Und Habermas, Oskar Negt und Alexander Kluge haben da in den 70er Jahren interveniert und haben wirklich einen teilweise so vitalistisch-lebensphilosophischen Begriff der Erfahrung mit ins Spiel gebracht. Und die gesagt hatten, also die Erfahrung ist vorgängig eigentlich für politische Praxis, für politisches Handeln. Und die Erfahrung findet dort statt, wo eben widerständiges Empfinden stattfindet, Subjektivität. Und sie beziehen sich letztendlich im Wesentlichen auf proletarische Kämpfe auch der Weimarer Republik. Wir haben hier so ein folgenreiches Phänomen, dass diese Abwesenheit einer konkreten politischen Praxis und auch einer realen Veränderungserfahrung also so begleitet wird, einerseits von der Verdrängung des Nationalsozialismus und der in diesen Theorien gar nicht reflektiert wird. Das heißt, die Folge davon ist, man reflektiert eigentlich nicht über diesen Zustand der postnazistischen Gesellschaft, in dem man sich auch in den 60er Jahren relativ stark bewegt. Und man landet dann eben bei einer Nostalgie. Ja, und man versucht, und das ist ja dann auch die Folge des notwendigen Scheiterns an dieser ganzen K-Gruppenbewegung der 70er und 80er Jahre, man versucht dann irgendetwas aufzuwärmen oder warm zu halten, was im Moment des Aufwärmens schon längst erkaltet ist oder gar nicht mehr da ist. Ja. Das heißt, das kann alles nur scheitern oder musste historisch gesehen scheitern. Was bliebe die Konsequenz davon? Sicherlich nicht hinter die Erkenntnis, die Adorno und Horkheimer in den 50er oder 60er Jahren gezogen haben, zurückzufallen. Das heißt, jetzt also so bestimmte Restbestände bürgerlicher Tradition, gerade auch der kulturellen Tradition, nicht zu verdammen und zu verteufeln, sondern an sie anzuknüpfen, im Hinblick sozusagen auf die Befragung jetzt rein formal-ästhetisch ihren fortschrittlichen Umgangs mit dem künstlerischen Material als Voraussetzung von Erfahrung überhaupt, also da spielt der Erfahrungsbegriff auch eine Rolle, aber eben eine nicht sozusagen auf die Klasse und auf das Proletariat oder auf irgendeine besondere Subjektposition bezogene Rolle, sondern es geht sozusagen überhaupt gegen diesen ganzen kulturindustriellen Wahnsinn, noch die Empfindungsfähigkeiten, das Individuelle sozusagen aufrechtzuerhalten. Also das wäre das eine, und vor allen Dingen, glaube ich, ginge es darum, auf jeden Fall nicht diese Fehler zu wiederholen, die sich dann in dieser Art Milieuschutzbewegung der 70er und 80er und 90er Jahre dann in Form der Häuserkampfbewegung, autonomen Bewegung und dann aber auch sozusagen den freien Radius, wie ich das auch kenne in den 90er Jahren, wo man sozusagen halt möglichst kuschelig und gemütlich haben wollte in der In-Group oder in der Community und gar nicht mehr die Frage gestellt hat, was eigentlich sozusagen die kritische Basis dieses Tuns ist, sondern man war halt sozusagen ein bisschen am erweiterten Stammtisch zusammen, sage ich jetzt mal ein bisschen bösartig.
Ja. Elektrische Dorflinde.
Die elektrische Dorflinde, genau. Und das kann es nicht sein, ja, sondern die Frage ist immer tatsächlich, also von welcher Warte aus wird diese Kritik formuliert, und das kann jetzt nicht darin bestehen, dass man sich irgendwie so ein Heim im Ort schafft, in dem es vermeintlich besser ist als da draußen.
Ja, ich denke auch, dass die eigentlich quasi oder eine entscheidende Frage für ja, weiß nicht, eine linke Öffentlichkeit oder vielleicht auch sogar Linke in Öffentlichkeit sich natürlich auch darstellt, quasi wo die Frage eigentlich des Gebrauchs gestellt wird und der Gebrauch, da würde ich schon sagen, dass es darum geht, zumindest einen Vorschlag zu machen, wie eine Öffentlichkeit aussehen kann, die eben nicht nur zur Ware gemacht wird, also die aber zugleich eben auch nicht nur komplett quasi subjektivistisch oder partikular ist, ja, sondern die trotzdem quasi einer allgemeinen, irgendwie auch universale Idee beinhaltet und quasi auch eben für viele da sein kann und zugleich eben aber nicht nur ein beliebiges Produkt ist und eben die Ware, die Öffentlichkeit nicht zur Ware macht. Also an dieser Frage, wie man eben Öffentlichkeit auch gebraucht, wird sich scheint mir schon entscheidend zu sein. Ja.
Ich komme jetzt vielleicht ein bisschen sehr fundamental daher, aber also mich verwirrt der Begriff der Öffentlichkeit vollständig. Ich habe den Eindruck, sowas gibt es nicht. Das ist irgendwie so ein Ding, hinter dem eigentlich Akte der Veröffentlichung stehen. Und wenn man überhaupt so einen Begriff der Öffentlichkeit noch bräuchte, dann wäre es vielleicht tatsächlich in so einem habermasischen Sinne, der das quasi als Monstranz vor sich hergetragen hat, so habe ich ihn zumindest verstanden, im Sinne der Rückbindung der veröffentlichenden Akte an ein sittliches und rechtliches Fundament einer bürgerlichen Gesellschaft. Und entweder man hält sozusagen so einen Öffentlichkeitsbegriff in einem normativen Sinne aufrecht, gerade vor dem Hintergrund, dass momentan Veröffentlichungsakte unentwegt stattfinden, in denen völlig das Blaue vom Himmel dahergesprochen wird, wo null Rückbindung weder an einen sittlichen Umgang miteinander, einen respektvollen Umgang mit dem anderen oder sowas stattfindet. Und sagt, nee, das wollen wir in unserer jetzt so seienden Gesellschaft, wie sie ist, nicht zulassen. Und schließen dann mit unseren kommunikativen Akten da irgendwie dran an, die eben auch Teil einer Öffentlichkeit, also ne, wir kriegen das ja auch nicht zu greifen bei all dem Ding dieser Öffentlichkeit. Ist das jetzt, sind das die Medien oder ist das Adorno, der über die Medien schreibt, kritisch mit Kulturindustrie? Das ist ja alles öffentlich. Ja? Das sind alles Publikationen. Und also wenn wir uns davon verabschieden, von so einem normativen Gerüst, wenn wir diesen Anspruch verlieren, dann müssen wir aber tatsächlich Ja sagen zu einem rein partikularen Auftreten in eigener Sache hin zur revolutionären Überwindung dieser Gesellschaft. Und ich denke, das ist die Entscheidung, die man, wenn man Medium macht, wenn man sich veröffentlicht, die man einfach irgendwann mal fällen muss.
Also du hast, glaube ich, auf jeden Fall recht. Öffentlichkeit ist tatsächlich ein Fetischbegriff, ja, der sozusagen Klarheit suggeriert, die heute gar nicht mehr gegeben sein kann. Und das heißt, wenn man das dann konkret macht, ja, was ist die Öffentlichkeit heute, dann landet man einfach bei der Erkenntnis, okay, es gibt hier quasi eine Unzahl von marginalisierten Öffentlichkeiten oder Filterblasen oder wie auch immer, die gar nicht mehr auf einen gemeinsamen Begriff gebracht werden können. Ja. Allerdings kann man natürlich im Umkehrschluss nicht behaupten, dann sozusagen, ja, aber wir müssen, wenn wir von irgendeiner politischen Praxis ausgehen oder eine Utopie formulieren wollen, dann müssen wir diese normative Öffentlichkeit wiederbeleben oder sie, unsere Praxis daran zurückbinden, weil es gibt sie einfach schlechtweg nicht. Ja, man könnte das höchstens sozusagen dann wiederum als leeren Fetisch formulieren, das bringt einen aber, glaube ich, nicht weiter. Und das ist einfach sozusagen die Problematik der Situation, in der man sich befindet. Das heißt, und das wäre zumindest bestenfalls zu reflektieren, ja, dass wir natürlich, also so jegliche emanzipatorische Theorie und auch Politik befindet sich im Dunstkreis dieses aufklärerischen Öffentlichkeitsbegriffs, dass man natürlich hofft, möglichst viele Menschen zu erreichen. Und also jegliche positive politische Veränderung speist sich aus dieser Hoffnung sozusagen, dass es mal zu einer rationalen Kommunikation käme und einer rationalen Form von Interaktion sozusagen. Wir können aber nur feststellen, dass unter den Bedingungen der Gesellschaft das zurzeit nicht möglich ist, können allenfalls sozusagen diese Hoffnung formulieren. Ja. Aber sozusagen jetzt auf diesem Pferd zu reiten, sozusagen, wir brauchen diese normative Öffentlichkeit, mit dieser sittlichen Anbindung, wie du es genannt hast, das beruhte meinerseits auf einer Selbsttäuschung, ja, die nicht erfüllt werden kann.
So wie ich das gerade verstanden habe, gab es ja zwei Optionen, sittliche Anbindung oder jetzt alles für die Revolution. Und da hatte ich den Eindruck, dass er vielleicht auch, weiß nicht, also vielleicht auch beides nicht so funktioniert auf diese Weise. Also zumindest nicht quasi also okay, gut, das eine haben wir jetzt schon geklärt, dass das quasi eine Art von Selbsttäuschung ist oder quasi ein begrifflicher Fetisch. Das andere quasi, dass quasi einfach alle quasi Fragen der Öffentlichkeit quasi dem nur einem revolutionären Interesse, was natürlich also nicht nur partikular, sondern auch irgendwie natürlich auch was Universales hat, unterzuordnen in einer Situation quasi, wo die politischen Kräfteverhältnisse im Moment nun gar nicht so revolutionär aussehen, dass, wie gesagt, also das müsste man irgendwie dann schauen, ob das irgendwie quasi für diese Situation, in der wir sind, eigentlich tatsächlich die richtige Schlussfolgerung ist. Deswegen habe ich eher so, ich weiß nicht so genau, meinen Kopf geschüttelt, das wäre gar nicht so ablehnend, sondern ich weiß das einfach nicht.
Nochmal kurz, um das vielleicht noch zu präzisieren. Also die Frage steht doch, wollen wir uns die Mühe aufladen, zu kritisieren, dass Publikationsakte unentwegt stattfinden, in denen dahergelogen wird, was das Zeug hält, in denen daher gehetzt wird, was das Zeug hält, und stellen wir dem gegenüber einen Anspruch? Also ich gehe mit euch d'accord, dass das sozusagen ein Fetischbegriff ist. Ja, habe ich überhaupt kein Problem damit. Es ist die Frage, ob ich dem Ganzen mich erkenntnistheoretisch widme oder ob ich mich der Frage politisch-praktisch widme. Und ob ich politisch-praktisch einen solchen Fetischbegriff in einer rein fetischisierten Gesellschaft weiter bereit bin, aufrechtzuerhalten, um Erhaltung des lieben Friedens willen, oder sage, nee, die Nummer ist durch und wir müssen auf geeignete Art und Weise die Waffen aus dem Schrank nehmen und tun. Ja, also ich habe den Eindruck, wir drehen uns da irgendwie in so einem wohlgesitteten Kreis mit uns selbst, reden über den Begriff der Öffentlichkeit und den genauso unsinnigen Begriff der Gegenöffentlichkeit, weil der genau eben auch wieder nur von der Abgrenzung eines nicht Abgrenzbaren lebt und von der Verdinglichung von Prozessen lebt. Das ist, also entweder machen wir unsere Radiopraxis, unsere journalistische Praxis oder auch Propagandapraxis im Rahmen einer erst einmal politisch, bürgerlich und ökonomisch kapitalistisch verfassten Gesellschaft, dann müssen wir das Instrumentarium dieser Gesellschaft gegen sie wenden, oder wir sagen, nee, wir müssen nur noch raus aus der Nummer.
Könnte man nicht sagen, dass es schon sinnvoll ist, quasi diese ganze Hetze und Lüge, die du quasi beschreibst, die nach Maßstäben bürgerlicher Öffentlichkeit zu kritisieren, weil man weiß, diese bürgerliche Öffentlichkeit ist immer noch ein besserer Ausgangspunkt für die grundlegende Veränderung, die wir uns erhoffen. Und trotzdem kritisieren wir mit diesem Wissen auch weiterhin bürgerliche Formen der Öffentlichkeit.
Ja, nur das Problem, dass die neue Rechte Gramsci liest. Ja, also das ist, wir liefern denen sozusagen das theoretische Fundament. In einer Kritik, ja, sagen wir, das ist gar nicht möglich, das ist alles fetisch und tralala, und das bringt die ja sozusagen in die Selbstermächtigungssituation. Und die Selbstermächtigungssituation ist nicht anders als die Selbstermächtigungssituation der 70er Jahre Linken. Ja? Also wir sehen das jetzt sozusagen etwas, was als emanzipatorischer Weitgriff gefeiert worden ist in den 70er, 80er Jahren, sehen wir jetzt von rechts und sehen, dass eben die Selbstermächtigung gegen ein kapitalistisches System kein Wert an sich ist. Dass das zunächst mal von emanzipatorischen Traditionen völlig entleert stattfinden kann. Und dort liegt meiner Meinung nach das Problem.
Es wurde ja schon von dir der Waffenschrank angesprochen und da lagern halt erstmal die Waffen der Kritik, die in freiem Radio vielleicht den Ort fänden, wo sie sich halbwegs ausrichten könnten. Und dazu gehört natürlich auch die, ja, wie heißt es so schön, rücksichtslose und gnadenlose Kritik irgendwie der bisherigen gescheiterten Anläufe, unter anderem die Frage, warum können die sich Gramsci nehmen, wie können sie das machen und so weiter. Genau dafür kann freies Radio ein Ort sein, das zu reflektieren. Das wird in die allgemeine Reflexion reingehören und diese Waffen so zu schärfen oder wieder zu schärfen, dass die Sache dann mal umschlagen könnte, also zumindest freies Radio als einen Ort zu machen, wo man in diesen verzweifelten Zeiten, also in der Ohnmacht halt nicht dumm werden muss, wäre schon mal eine ganze Menge und dafür wäre alles heranzuziehen.
Mir scheint es eine Scheinalternative zu sein, jetzt sozusagen die Kritik der Waffen oder die Waffen der Kritik. Denn wir haben einfach objektiv keine revolutionäre Situation. Die bestimmten Versuche, sozusagen schon mal den Waffenschrank zu öffnen, sind, wie wir wissen, nicht besonders erfolgreich verlaufen. Und sie waren auch schon im Ansatz eigentlich höchst kritikabel. Also das ist einfach mal der objektive Zustand, in dem wir uns befinden, sozusagen der historischen Schwäche einer emanzipatorischen Position, die, da würde ich mich meinem Vorredner vollkommen anschließen, daraus resultiert aus der historischen Bewusstlosigkeit der, sagen wir mal, linken Bewegung in den letzten 50 Jahren, ja, die immer wieder dieselben Fehler gemacht hat, weil sie einerseits sozusagen auf letztendlich auf die Bestätigung von der bürgerlichen Öffentlichkeit schielte, beziehungsweise die eigene Aktivität sowieso nur als eine Art Durchlauferhitzer für eine erfolgreiche Karriere im normalen Betrieb betrachtete, oder aber halt im bewusstlosen Aktionismus verfiel, wie wir das auch ja heute in diesen Tagen wieder beobachten können. Ja, insofern sehen wir uns, glaube ich, leider tatsächlich in der, und das ist eine Position des Trauers, ja, aus der ich argumentiere, und des Bedauerns, in einer Situation, wo es erstmal darum geht, sozusagen die Waffen der Kritik scharf zu halten.
Es bleibt eine unabgeschlossene Diskussion, was ja aber auch nicht schlimm ist, deswegen, weil es Gelegenheiten gibt, sich auch noch jetzt in der Pause oder im Laufe des Abends halt zusammenzusetzen und über diese Dinge weiter zu diskutieren. Ich würde mich bei euch beiden erstmal ganz herzlich bedanken. Danke euch für die Aufmerksamkeit. Wir würden uns dann wiedersehen, 15 Uhr zum vorerst letzten Podium, wo es nochmal um die Vernetzungsperspektive gehen soll. Ja.